Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Schattenbilder und Techno-Imagination. Das ist der herausfordernde Titel der Ausstellung von Achim Monet, die noch bis zum 2. August in der neuen Galerie Gladbeck zu sehen ist. Es geht um Fragen wie, was macht ein Bild zu einem Bild? Braucht Fotografie im Zeitalter von künstlicher Intelligenz überhaupt noch eine Kamera? Und wie verändern technische Bilder unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit? Ja, moin und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Fotografie Neudenken, der Podcast live vor Ort in der neuen Galerie in Gladbeck. Ja, und die aufmerksamen ZuhörerInnen haben es vielleicht schon so ein bisschen mitbekommen. Es rauscht so ganz leicht im Hintergrund. Das liegt daran, dass es bei mir hier oben im Studio mal wieder irgendwie 30 Grad sind und ich so ein paar Ventilatoren mitlaufen lassen muss, damit ich hier nicht wegschwimme, sozusagen. Ja, und ich mache jetzt auch gar nicht lange rum, sondern es geht direkt weiter mit dem Gespräch zwischen Dr. Sabine Maria Schmidt, der Leiterin der neuen Galerie in Gladbeck, sowie Kuratorin der Ausstellung und Professor Achim Monet. Wer hier jetzt direkt gelandet ist, dem empfehle ich unbedingt, die vorangegangene Episode zuerst zu hören. Denn der Artist Talk und das anschließende Gespräch zwischen mir und Achim dauerte etwas mehr als 90 Minuten und umfasste viele spannende Aspekte, die ich nicht vorenthalten möchte. Darum habe ich mich entschlossen, daraus drei zusammenhängende Episoden zu machen, wovon ihr jetzt die zweite hört. Das Gespräch fand am 1. Juli übrigens 2026 in Gladbeck in der neuen Galerie statt. Viel Spaß beim Weiterhören.
Also, was ich nochmal nachhaken möchte, ich fand die Lichtregie oder das Nachdenken über Licht, über die helle Kammer, die dunkle Kammer, dieser Lightroom in den Programmen und so. Also, da würde ich gerne nochmal einmal nachhaken, denn trotzdem bleibt ja noch so ein Paradoxon. Das Bild ist halt im Hintergrund ganz schwarz. Bei den Blumen hast du ja nicht den Deckel drauf gemacht. Und wie funktioniert das? Ist da, also das Licht, das wir machen können mit der Kamera, können wir unterschiedlich einstellen, blenden, Lichtstärken und so weiter. Bei den klassischen Scannern, später gab es ja auch andere, es war ja erstmal die Lichteinstellung nicht manipulierbar, oder? Nee. Mit denen du gearbeitet hast. Genau. Also das ist nochmal ganz wichtig, dass auch Medien historisch festzulegen. Und trotzdem ist das ja nicht das gefühlte Lichtflash-Abbildung, die man sonst von Scannern kennt.
Eigentlich schon, aber es ist halt etwas genauer gemacht und ich glaube, das macht den großen Unterschied. Letztendlich können wir das alle machen, wenn wir in den Copyshop gehen und da eine Pflanze drauflegen, werden wir was Ähnliches erreichen. Aber ich glaube, es spielt nochmal eine ganz, ganz große Rolle, dass sozusagen dieses Reduzieren der Mittel, man hätte natürlich jetzt auch mit dem Scanner die beleuchten können, ne? Hätte man natürlich noch mit arbeiten können, aber für mich war es wichtig, das Ding wirklich so zu halten, wie es ist und damit zu arbeiten, was das kann. Und es gibt ganz, ganz viele Pflanzen, die nicht gelungen sind, weil, das fand ich daran unheimlich spannend, ich liebe zum Beispiel Erdbeeren und Kirschen und andere Dinge und die sind mir alle trotz x-maliger Versuche nicht gelungen, weil die Physiognomie der Pflanze muss sich mit dem Scanner arrangieren oder das Bild wird nichts. Ja, so einfach ist die Tatsache, klingt erstmal nicht so wichtig, aber es hat sich eben herausgestellt, dass das eigentlich der entscheidende Faktor ist. Ne?
Ist und eigentlich besser für Text, also wie Fotokopierer und Scanner, die halt im Büro immer brav ihre Arbeit erfüllt haben.
Richtig,
also das für Hieroglyphen vielleicht und Buchstaben und Text, aber nicht für große Gegenstände.
Was vielleicht noch interessant ist für die, also das ist die Pflanze, die der Digitalität ihren Namen gegeben hat. Deshalb ist es auch das Titelbild geworden, weil der botanische Name ist Digitalis purpurea. Und das Digitales bezieht sich auf das Digit, das lateinische Finger, den Finger. Und weil man hier die Fingerkuppen so schön reinstecken kann, wie das die Kinder haben, das hat der Pflanze ihren Namen mitgegeben. Und die Ziffer ist natürlich der Anfang der Digitalität. Ne? 1, 2, 3, 4 abzählen. Daraus hat sich die Mathematik entwickelt und daraus dann später der binäre Code.
Mhm. Ja. Die Ausstellung ist ja erstaunlich kunsthistorisch klassisch, wenn ich die Genres durchgehe. Also ich habe Pflanzenstillleben und ich habe Tierstillleben, die auch ein zum Teil sehr naturwissenschaftlichen Duktus haben. Mhm. Also sie sind nicht gezeichnet, aber in ihrer Art erinnern sie mich ein bisschen, manche sehen sogar ein bisschen old-fashioned aus, würde ich fast sagen, also 18. und 19. Jahrhundert. Oder als wären sie fast grafisch erstellt. Mhm. Also es gibt ja auch ganz unterschiedliche Ästhetiken, die hier in einer Wand voller Arbeiten von Meeresfrüchten, darunter immer wieder ein Oktopus, aber auch verschiedene Steinbutte oder verschiedene Fische oder auch Muscheln dargestellt sind. Kannst du dazu noch etwas kommentieren? Sie sind ja auch wirken ja wie so ein konzeptuell festgelegtes Board, was du hier abarbeitest.
Ja, das ist halt etwas, was mich jetzt wirklich auch schon über 25 Jahre immer wieder interessiert, immer wieder, wenn es mal was Leckeres zu essen gab, wurde der Calamaris auch noch mal eben fotogrammiert oder gescannt. Aber viele von den Bildern sind jetzt auch aus einer Performance, die entstanden ist, die wir hier sehen, die Sabine, Maria und ich in 2000 gemacht haben, im damals ganz neu gegründeten Edith-Russ-Haus für Medienkunst. Und da wurden diese Fische erst gescannt und dann wurden die auseinandergenommen und zu einer Fischsuppe verarbeitet und gleichzeitig wurden die Bilder ausgedruckt und im Galerieraum aufgehangen, so ähnlich wie wir es jetzt hier sehen. Und das war für mich eine sehr wichtige Arbeit, insofern, dass sie wirklich auch dieses Zerlegen der realen Fische sozusagen parallel zur Digitalität, die die erfasst auf dem Scanner, sie werden digital zerlegt und sie werden nachher als Bild wieder zusammengesetzt. Ja, aber das eine hat mit dem anderen letztendlich nichts zu tun, außer dass sie sich ähnlich sehen. Und während die Fische quasi dann in die Bouillabaisse kamen, die dann gegessen wird, also da war es sozusagen die Verwandlung von einem Tafelbild in eine leckere Suppe, ja, genau. Nebenbei noch leckere Suppe. Genau. Mhm. Und hier haben wir recht unterschiedliche Techniken und auch recht unterschiedliche Jahreszahlen, wo die entstanden sind. Aber das hier ist vielleicht nochmal interessant, weil diese Fotogramme, die sind ephemer. Das heißt, die sind gar nicht entwickelt und auch gar nicht fixiert. Das heißt, da sind die Gegenstände sozusagen nur auf das Papier gelegt und dadurch ergibt sich auch diese ganz andere Farbigkeit. Und wenn Sie jetzt das Original sehen würden, das ist jetzt sozusagen ein Abzug, die werden dann gescannt und während des Scans sterben die eigentlich schon ein Stückchen mit jedem Scannen. Da wird ja auch wieder abgefahren mit dem Licht, die Bilder sterben die ein Stück weg. Aber das Original hier ist jetzt auch 25 Jahre alt. Ich habe es jetzt nicht dabei, aber wenn wir jetzt hier dunkel machen könnten und Sie würden mal dran schnüffeln, es riecht auch 25 Jahre später noch sehr schön.
Es entwickelt sich weiter quasi.
Genau, richtig. Mhm.
Ja. Genau. Dann gibt es aber auch noch Bilder, die einen so ein bisschen auf so andere Trugschlüsse führen vielleicht oder weiß man gar nicht, dass das Trugschlüsse sind. Ich würde nochmal auf die große zentrale Schauwand der Ausstellung zurückkommen wollen. Auch da direkt neben dem Kind hängen jetzt zwei große querformatige Arbeiten, die so den Eindruck machen, als würden sie so aus dem, ich sag mal, entweder irgendwelche ganz besonderen physischen Phänomene oder aus dem Weltall stammen. Es sind beides schwarz-weiße oder zumindest schwarz-weiß anmutende Darstellungen, beide horizontal, mit einer horizontalen Mittelachse. Und wenn man etwas näher auf diese Bilder schaut, dann merkt man aber, da passiert irgendwie etwas anderes als das, was man sieht, wenn man sie von nahem betrachtet. Und eigentlich löst sich auch da der erste optische Eindruck wieder auf. Also hier kann ich mir vielleicht noch irgendwie eine unscharfe Aufnahme von irgendetwas am Mikroskop oder etwas vorstellen. Aber hier habe ich das Gefühl, da weiß ich gar nicht mehr, wie ich diese Bildinformationen deuten soll. Das sind so Lichter wie bei so einem, wie heißt das noch, wenn man so eine Wunderkerze ansteckt oder irgendwie, aber gleichzeitig sind das auch so banale Partikel. Was hast du in diesen Fotogrammen gemacht?
Diese Arbeit.
Oder sind das überhaupt Fotogramme? Kann ich das überhaupt erkennen anhand deiner Arbeit?
Ne? Genau, also im Grunde sind es Fotogramme wie daneben auch. Ne? Also man hat ein lichtempfindliches Papier, legt einen Körper drauf und die Silhouette wird abgebildet. Was hier nochmal anders ist, ist, dass es sozusagen keine direkte Bestrahlung ist, sondern dass es ein Lichtstrahl, und zwar ein Laserstrahl, der quasi parallel zu der lichtempfindlichen Fläche kurz gezündet ist. Und was wir hier sehen, sind sozusagen die Partikel, die wir mit jedem Atemzug einatmen, Man sieht hier sozusagen den Strahl, wie der auf diese Partikel trifft und die dann sozusagen fast explosionsartig sich hier darstellen. Und das Original ist halt nur so groß, 10 mal 15 Zentimeter, und ist dann eben hochgezogen. Und das finde ich sehr faszinierend, weil ich bin an dieser Aufgabe, wollte ich eigentlich fotografisch ran, bin aber gescheitert und kam dann irgendwann, habe ich mich zurückbesonnen, die ist von 2006. Du hast doch mal mit den Fotogrammen da auch extrem akkurate Ergebnisse erzielt. Und es zeigte sich dann eben im Nachhinein, dass diese kameralose Technik in ihrer Einfachheit sogar akkurater war als das, was ich mit der Linse festhalten konnte, in diesem Fall. Und hier sehen wir ein paar von diesen Originalen, von diesen Dias. Nur einfach, dass man mal eine Idee kriegt, wie groß die Originale sind.
Also in der Ausstellung sind jetzt noch einige verschiedene Stationen zu sehen, unter anderem ein historisch, heute schon fast historisch wirkender Leuchttisch, aber eben auch ein Diaprojektor, ein Kodak-Karussellprojektor, der sehr viele der Schattenbilder und Imaginationen. Aber ich würde jetzt gerne rübergehen, um nochmal auf den zweiten Teil der Ausstellung hinzuweisen. Also wie gesagt, wir haben hier einen kleineren Ausschnitt von sehr vielen Momenten oder Experimenten zu sehen. Und die Ausstellung besteht aber noch auf einem zweiten Hauptwerk, führt nämlich jetzt quasi von zurück in die Zukunft, in das, was jetzt abgeht und das, was ja Wilhelm Flusser irgendwie eigentlich auch schon gesagt hat, dass das nämlich wie ein ständiger Fluss bewusstlos erzeugter Bilder ist, die Folge eines Verhaltens automatischer Kamerafunktionen. Ein ständiger Fluss bewusstlos erzeugter Bilder. Ein ganz tolles Bild eigentlich für das, was wir gerade erleben. Der zweite große Komplex ist eine neue Werkserie, die du entwickelt hast. Die heißt, in der es um eine Neubearbeitung eines berühmten Märchens geht, nämlich Rotkäppchen und der böse Wolf. Und vielleicht können wir noch mal kurz besprechen, warum du erstmal auf dieses Märchen gestoßen bist und warum dir dieses Märchen als Instrument es so angetan hat, um eine andere neue Untersuchungsreihe anzufangen.
Ja, die Initiation von dieser Arbeit war 2020 während Corona-Zeiten, und in der Zeit ist im Kölner Königsforst ein Wolf entdeckt worden, wie der da von der Fotofalle. Und das fand ich sehr interessant, weil ja sozusagen Corona auch eine Zoonose ist. Ja, wir haben das von den Tieren übertragen, aber weil wir Menschen und Tiere uns zu nahe rücken. Und das war eigentlich die Grundidee dieser Entdeckung dieses Wolfes. Und ich habe eine ganze Serie von Arbeiten gemacht, wo ich mit sogenannten Google Earth Modellen arbeite. Und zwar sind das quasi 3D-Modelle der Landschaft oder der Natur, wie sie über Google gesehen werden. Und das habe ich eben ein Stück von diesem Kölner Königsforst genommen und den Wolf da reingesetzt und ein Mädchen, die stammen aus der Kindheit von meiner Mutter aus den 40er Jahren, und das ist eben ein kleines blondes Mädchen und eben ein Wolf. Die hatten eigentlich nichts miteinander zu tun, aber sobald man Wald, Wolf und Mädchen sozusagen zusammentut, ist man beim Rotkäppchen. Und die Verbindung dieser Arbeiten war jetzt für mich auch über diese Figuren. Das sind nämlich auch Figuren, die sozusagen als Fotogramm da drauf projiziert sind, ja, also auch kameralos. Und dieselben kleinen Figuren, die nur so groß sind, sehen wir da drüben. Und das ist für mich der Anschluss auf diese Arbeit. Aber eben jetzt weg vom Analogen und zu dem, was jetzt sozusagen der neueste heiße Scheiß ist, nämlich KI als bildgebendes Verfahren. Und was wir dann da drüben sehen, ist halt Bilder, die zu 100% auch natürlich kameralos sind, nichts mit Fotografie zu tun haben, sondern KI-generierte Bilder. Und zwar basieren die, ich weiß nicht, wie weit Ihnen das bekannt ist, aber viele der KIs arbeiten ja mit sogenannten Prompts. Das heißt, man gibt bestimmte Beschreibungen ein, mache mir ein süßes Kätzchen, das am Strand sitzt und Pizza isst. Ja, und dann macht die KI ein Bild, was so aussieht. Und normalerweise sind das ja recht beschreibende Texte, und ich hatte halt jetzt den originalen Text der Gebrüder Grimm, es war einmal ein kleines süßes Mädchen und so weiter, eingesetzt in die KI, und das wurde von der KI umgesetzt. Und das ist eine sogenannte Text-to-Video-KI, Und die machte zu der Zeit, als die Arbeit entstanden ist, mittlerweile ist alles noch mal ganz anders, machte die 4 Sekunden lange Videos. Und aus diesen 4 Sekunden langen Videos ist quasi der ganze Film gemacht. Mhm. Von dem Rotkäppchen. Und was ich halt sehr interessant finde, auch vielleicht noch mal auf den Verweis von Flusser, ne, dieser Zusammenhang von dem ist, was Text und was Bilder sind, weil Flusser hatte diese schöne These damals in den 90ern, wo alle gesagt haben, ja, die Texte, die Bilder werden die Texte verdrängen. Das lineare Lesen wird aussterben. Auch damit war er wieder absolut prophetisch. Und die Bilder werden die Texte ersetzen. Wenn wir heute zu Insta gucken und TikTok, dann kann man nur sagen, prophetischer konnte man nicht sein. Und das ist, um das vielleicht nochmal jetzt den Sprung zu machen, sozusagen die Verbindung, die für mich in die Jetztzeit geht und mit ähnlichen Problemen, die wir jetzt mit der KI haben.
Ja. Mit den Texten, also jetzt nochmal abgesehen von Flusser, das natürlich der Iconic Turn war, das haben natürlich viele Theoretiker und auch viele Medienwissenschaftler in der Zeit ganz unterschiedlich konstatiert und untersucht. Ja. Aber es ist dann doch immer wieder ganz witzig, wie er das so ein bisschen rausgeworfen hat, auch wenn er noch gar nicht so ganz genau wusste, was so kommt, dass dieser berühmte Analphabetismus, das wurde ja schon mal, ich glaube, Laszlo Molinacs oder wem zugeschrieben, dieses Zitat, dass der Analphabet der Zukunft nicht mehr derjenige sein kann, der nicht mehr lesen kann, sondern der keine Bilder mehr lesen kann. Wobei ich das ja fast zynisch finde, weil ich glaube, heute ist es ja so, dass man beobachten kann, dass das Ankämpfen gegen Analphabetismus, was ja lange als wichtige Bildungsaufgabe Bestand, heute an vielen Stellen mehr oder weniger schon fast aufgegeben wird, weil man denkt, man kann das alles mit Bildern und anderen Systemen schaffen. Also das ist auch politisch höchst gefährlich. Und dass es sogar so eine Art Unterwerfung der Texte unter die Bilder geben soll, dass das schon fast so eine Art programmatische Aufgabe ist. Und das rührt dann irgendwann auch an ganz schön heftige dystopische Science-Fiction-Romane, sowohl von Aldo Huxley als auch Orwell und viele, viele andere mehr. Du hast aber in deiner Arbeit dieses Text-Bild-Verhältnis ja auch noch ganz anders reflektiert, weil, wie gesagt, wir ja immer denken, wenn wir jetzt mit diesem ganzen KI-System kommunizieren, in Anführungsstrichen, wir würden überhaupt noch mit Texten sprechen oder sowas. Ja. Das ist ja genauso, wie du gerade gesagt hast, wie Fotos ohne Kamera oder fotografisch wirkende Bilder ohne Kameras. Das ist ja genauso. Wir denken, wir sprechen mit was, aber die verstehen ja gar keine Sprache.
Nee. Das ist sowohl mit den Bildern als mit den Texten so. Die KI ist natürlich extrem fortschrittlich geworden, vor allen Dingen die letzten paar Jahre. Aber letztendlich ist diese Übersetzung sowohl von Text zu Text, weil semantisch kann die KI das überhaupt nicht erschließen, sondern es geht wirklich nur um Zusammenhänge. Und wenn man so guckt am Anfang der ersten Jahre, vielleicht in den 70er Jahren, 80er Jahren, wo die ersten Erfolge da waren, dann war das noch ganz einfache Dinge. Man hat eine Frage gestellt und die KI hat sozusagen gelernt, diese Frage oder man hat eine These gestellt, dazu eine Frage zu stellen. Das war die große Revolution. Aber letztendlich muss man sich immer bedenken, dass sowohl von Text, ja, semantisch, wie er da ist, das Ding in binären Code umgesetzt wird, dann nochmal über mega komplizierte Projekte sich out und später wieder in einen Text umgewandelt wird, der uns sinnvoll erscheint. Ja, das ist ja auch nochmal das Interessante. Aber die KI selber kann die Semantik gar nicht nachvollziehen. Und genauso ist das mit den Bildern. Und auch dieser Vorgang ist natürlich hochkomplex. Wir hatten da auch mal drüber gesprochen, ne, Marcel, 1024 Dimensionen werden für so einen latenten Raum, zum Beispiel für ein Diffusionsmodell, angenommen. Bei mir hört es bei 3 oder 4 Dimensionen auf. Wie man auf 1024 kommt, weiß ich nicht. Aber es ist sozusagen das mathematische Ding, was die KI Experten und Wissenschaftler hochrechnen. Das heißt, man muss sich immer wieder bewusst machen, vielleicht auch, was wir immer schon gehabt haben, ein Bild hat nichts mit dem Gegenstand zu tun. Aber momentan kriegen wir da nochmal eine ganz, ganz andere Trennung, weil es überhaupt keine Ähnlichkeiten mehr gibt. Also der Index, das, was Fotografie und hier auch noch immer halt hat, also auch diese Ähnlichkeit von Bezeichnetem und Bezeichnetem letztendlich dargestelltem.
Das ist ja ein Phantasma quasi jetzt bei der neuen.
Genau, richtig.
Und du versuchst das ja fortzuführen in deiner Arbeit, weil theoretisch, also kann man das ja auch vieles eigentlich nur partiell erfassen, ehrlich gesagt.
Ja, natürlich,
also selbst wenn man darüber reflektiert, das entleitet einem gerade so diese Komplexität der Abläufe und der Systeme und der, keine Ahnung, der Wege und Datenströme und so. Und gleichzeitig hast du ja noch andere Beobachtungen gemacht, sonst wäre das Märchen ja eigentlich nicht so interessant. Also diese ganzen Begriffe, du hast jetzt nochmal einmal auch den Wolf ganz groß ausgedruckt. Warum? Weil er so ein hübsches Tier ist und mal was anderes als ein Cat-Content. Also ich meine, es gibt ja auch schon Metaphern, die gerade in anderen Räumen außer den, also ich sag mal auch in so gesellschaftspolitischen Räumen kursieren.
Ja, was mich da dran sehr, sehr interessiert in 3D, das war auch in den eben schon mal angesprochenen Google-Räumen, ist sozusagen, dass ich das Gefühl habe, wenn wir das Virtuelle wieder ins Reale bringen, dann verstehen wir besser, was da eigentlich passiert. Und das ist zum Beispiel eins von diesen Wolfen, weil der Wolf, der sähe sozusagen so aus, das ist ein Wireframe und so ist 3D halt aufgebaut. Jedes 3D-Modell ist aus Hunderten, manchmal Millionen von kleinen Dreiecken aufgebaut, über dann, da werden dann sozusagen die Fotos drüber bezogen und wir haben die Simulation von einem Wolf, der durch den Wald läuft.
Nämlich die Bilder, die dann entstehen. Also diese Techno-Imagination. Ich würde gerne nochmal auf diesen Begriff zusammenkommen. Du hast ja so ein Storyboard ausgeschildert. Und da ist es ja nun mal so, dass es eben nicht die Wiederkehr des Immergleichen ist. Sondern bei jedem Satz, bei jeder Neueingabe ist das Rotkäppchen anders. Ja. Was bedeutet das?
Das
ist ja alles völlig instabil.
Auch das ist ja gerade noch das große Problem an der KI, aber da sind sie ja dran am Arbeiten. Ne? Normalerweise, wenn ich jetzt in so ein Diffusionsmodell gebe und ich arbeite nicht mit Seeds, also mit festgelegten Quellen, quasi, dann kriege ich immer ein komplett anderes Mädchen. Und das ist ja da auch sehr gut sichtbar. Die sieht ja nie gleich aus. Ne? Sieht ja extrem unterschiedlich aus. Also von allem, jemand hat es mal gesagt, irgendwie wie ein Junkie vom Hauptbahnhof bis zum kleinen Mädchen, was man sich sozusagen sofort in die Ecke. Und das ist genau das, was die KI momentan da nicht kann, aber das ist auch genau, woran die ganzen Agenturen und so weiter arbeiten, die Wiederholbarkeit dessen, ne? Dass das eben immer wieder ist. Und mittlerweile ist die KI ja auch da total weit. Das heißt, sie kann die Dinge reproduzieren. Das ist natürlich der nächste Schritt, der das sozusagen noch weiter ins Pseudo-Reale oder wie immer man es nennen will, ziehen wird, ne?
Ja, also ich
vielleicht nochmal für die, weil du fragst nach der Techno-Imagination, das war ja sozusagen das Flusser, Marcel, bitte hilf gerne, ja, wenn ich Mist erzähle, aber wenn es geht darum, dass sozusagen Flusser unterschieden hat zwischen den nicht konventionellen, den traditionellen Bildern und den technischen Bildern. Ja? Also mit Erfindung der Fotografie in ihrer Akkuratness und in ihrem apparativen Berechenbarkeit, sprach Flusser davon, dass es eine neue Imagination geben muss für diese Bilder, damit wir uns von denen nicht überrollen lassen, damit wir die verdauen können. Weil die sind einfach so streng, dass wir nicht damit umgehen können. So direkt, dass wir nicht damit umgehen können. Und so verstehe ich den Begriff der Techno-Imagination. Und da ist natürlich auch die Imagination drin, also die Vorstellungskraft. Und letztendlich kommen wir natürlich dazu zurück, dass wir für jede Bild eine Vorstellungskraft brauchen. Zeigen wir das unsere Hund oder unsere Katze, passiert nichts. Ja. Selbst Schimpansen können die Bilder nicht sehen. Ja. Das heißt, die Einbildung dessen, was ich da sehe, der ganze Prozess, der unheimlich viel Intelligenz braucht, aus so einem Bild etwas wiederzuerkennen, den sieht da Flusser eben durch die Erfindung der Fotografie als nochmal ganz, ganz anders zu hinterfragen.
Das heißt, letztendlich würden auch ich nenne das nicht KI, sondern die Software eben nicht, die würde dann auch nicht halluzinieren, wie man heute so schön sagt, dass die KI halluziniert, sondern wir sind zu blöd, ihre Halluzinationen zu lesen, weil wir der Anspruch, dass sie eigentlich noch ein referenzielles System repräsentieren müsste, sowieso schon längst ad absurdum ja. ist.
Und die Halluzination kommt natürlich daher, dass wir das semantisch sozusagen als Halluzination empfinden, aber die KI empfindet das gar nicht. Nö, so.
Klar, die empfindet ja bekannterweise, ich glaube, die KI empfindet doch bekannterweise gar nichts. Aber jetzt mal abgesehen davon, reicht mir das trotzdem. Ich würde das ja nicht nur ausstellen, wenn das jetzt einfach so irgendwie, also für mich hat das natürlich auch noch ganz andere Gründe, dass ich das Märchen interessant finde.
Ja, klar.
Weil es kleine Mädchen, die im Wald sind, von irgendwelchen bösen Wölfen verfolgt werden. Es gibt gerade bestimmte Metaphern, in der mit Wolfsjagden und über Wolfshetze gesprochen wird. Kleine Mädchen mit roten Kopftüchern und wo aber gleichzeitig am Ende des Tages dann so ein schräger, betrunkener Wolf im Bett liegt, der gerade die Mutter verspeist hat. Das ist ja auch unser Titelbild.
Ja.
Mit einem so einem komischen Grip und gleichzeitig eine rote, magerartige Kappe aufhat.
Ja,
du hast ja auch ganz bewusst solche Bilder ausgewählt. Da möchte ich gerne nochmal vielleicht dich fragen.
Ja, es geht natürlich letztendlich auch um den Hintergrund und den gesellschaftlichen Bezug. Und der Wolf steht natürlich für mich als das, was gleichzeitig das Fremde ist, aber auch zur Natur gehört. Ja, also in diesem Konflikt. Und jetzt haben wir mittlerweile ist ja die Wolfsdiskussion komplett nochmal in ganz anderen Dimensionen als vor 5 Jahren. Aber letztendlich ist es im Grunde wie eine Metapher. Und in diesem Film geht es natürlich auch nicht um die typische märchenhafte für Kinder wichtige Ordnung von Gut und Böse, sondern die wechselt andauernd hin und her. Es gibt eine andauernde Täter-Opfer-Wechseln zwischen mal ist das Rotkäppchen das Liebe, mal ist das Rotkäppchen selber der Aggressor sozusagen. Und die ganzen Metaphern, die darüber gekommen sind, die teilweise bestimmt waren, aber teilweise eben auch durch den sogenannten Bias der KI sich entwickelt hat, ja. Weil die ja auf Daten beruht, die sozusagen die Kunstgeschichte oder überhaupt die Kulturgeschichte der letzten 50 bis 100 Jahre darstellt. Ja. Und das sind so für mich interessante Verbindungen, dass dann sozusagen Bilder entstehen, die ich als Künstler ja gar nicht direkt gemacht habe, sondern deshalb heißt es auch, ich sehe mich nicht alleine, sondern ich sehe diese Software sozusagen als Mitautor dessen. Aber was ich dann damit mache, das ist natürlich dann letztendlich die künstlerische Intention, weil es ist ja immer wichtig, mache ich etwas oder veröffentliche ich
es? Auf jeden Fall haben wir einen wunderbaren Postkarte gedruckt und es gibt auch einen QR-Code und den kann man vielleicht auch irgendwo in so eine Line stellen und dann einen kleinen Ausschnitt sehen aus dem Film. Das ist nicht die 10-minütige Fassung, in der auch Bildmontagen sind mit Imitatoren vom Großdiktator und so Hitler-Nachahmer, sondern auch eine kleinere Fassung, die wir da erstmal so eingegeben haben, so für den äußeren digitalen öffentlichen Raum. Ja, soweit erstmal zu unserer Führung hier oder zu dem öffentlichen Teil des Artist Talks.
Danke.
Ja,
ja, danke an Sabine und Achim. Das hat echt Spaß gemacht, finde ich. Und ich konnte mich entspannt zurücklehnen und zuhören. Danke euch sehr. Das war eine runde Sache. Aber 1-2 Fragen hatte ich dann doch noch an Achim und die hört ihr im dritten Teil. Die Ausstellung von Achim Monet läuft noch bis zum 2. August in Gladbeck in der neuen Galerie in Gladbeck. Ja, habt ihr beim Zuhören eine Frage, dann teilt eure Gedanken super gerne mit mir und schreibt mir eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Ja, und wenn ihr eine interessante Veranstaltung habt zum Thema fotografische Bilder, Fotografie, KI, Fotophilosophie, Fototheorie und so weiter, dann meldet euch auch gerne und wir schauen, was wir gemeinsam vielleicht sogar live vor Ort machen können. Auch hier einfach eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Ja, und wenn euch diese Episode gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Kollegen und Freunden, drückt auf Abonnieren und hinterlasst mir super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr den Podcast hört, denn das rankt meine Sichtbarkeit nach oben und es wird sozusagen sichtbarer. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast. Oh.